Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Bischofshof in Österreich. Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers und weil es Freitag ist, ist es ein theologischer Freitag. Ja, viele E-Mails kamen, die gesagt haben, das war aber sehr interessant, die letzte Folge von der letzten Woche. Ich versuche im Moment so ganz, ganz, ganz einen kleinen Einblick in die Entwicklung der Religionen im Rahmen der Religionswissenschaften zu geben. Dies ist heute die zweite Folge. Die erste hat sich mit den Religionsformen beschäftigt, die wir vorfinden, bevor eine Kultur die Schrift entwickelt. Woher wissen wir so viel darüber? Das ist ganz einfach. Das sind sehr, sehr schöne Dokumente, sehr klare und ordentliche Beschreibungen, vor allen Dingen von evangelischen Missionaren, die alle möglichen primitiven Völker beschrieben haben. Primitiv ist kein Schimpfwort, obwohl es halt so bei uns so verwendet wird. Es bedeutet eigentlich das Erste, das Ursprüngliche. Das ist primitiv. Die primitive Religiosität hatte, um es nochmal ganz kurz zu wiederholen, kein Verständnis für den Tod. Die wissen nicht, dass irgendwas stirbt, sie wissen nur, die Seele, der Kern, ist das eigentlich Entscheidende und nimmt ständig neue Formen an. Diese Seelen können auch mit Hilfe von Magie dazu gebracht werden, bestimmte Dinge zu tun, sich zu materialisieren. Das war das Beispiel zum Beispiel der religiösen Jagd in steinzeitlicher Zeit im Bereich der primitiven Religiosität. Die zweite Phase war der Totemismus. Das ist jener große Sprung, wo ein Mensch stirbt und nicht mehr irgendwo es wird, was weiß ich, der Nussbaum vor meinem Fenster oder die Kotz, die auf ihr Futter wartet oder ein Grashalm, sondern nur noch zum Totemtier des Stammes hin und her wechselt. Vom Menschen zum Totemtier, vom Totemtier zum Menschen zurück. Hier entsteht nun zum ersten Mal eine Art Priester, der Schamane, dessen Aufgabe eigentlich nur eines ist, den Übergang der Seele vom Menschsein zum Totemtier und umgekehrt zu unterstützen. Die Unterstützung findet statt durch die Darbringung von Opfern. Zunächst einmal als höchstes Opfer Menschenopfer, auch die Entwicklung des Krieges, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil man Menschenopfer braucht. Man muss Gefangene machen, um diese opfern zu können, und nur ein besonders dummer Mensch opfert natürlich Angehörige seines eigenen Stamms, also nehmen wir die vom Nachbarstamm, um den eigenen Toten den Übergang zum Totemtier zu ermöglichen und zurück. In den ältesten Darstellungen der ägyptischen Wandmalereien und Fresken in irgendwelchen Gräbern, Tempeln sehen wir, dass die Götter als Tiere dargestellt sind. Später werden sie dann aufrechtgehende Menschen sein mit einem Tierkopf und ganz am Schluss werden sie Menschen sein, die nur noch als Schmuckstück irgendein Attribut dieses Tieres haben. Also klar ist, es handelt sich eigentlich zunächst einmal um Totemtiere. Und wenn Sie genau zugehört haben, merken Sie jetzt das Geniale, was jetzt passiert. Die Stämme bleiben nicht alleine, sondern vereinigen sich. Gerade in Ägypten wunderschön zu sehen, da gibt es irgendwo erstes sehr bevorzugtes Gebiet, wo der Nil schön übergeht und dort leben ziemlich viel Leute. Und die werden mehr, gerade weil sie so gute Ernten haben, lernen sich kennen, bringen sich gegenseitig nicht mehr sofort um und schließen sich zu einer größeren Gruppe zusammen. Damit haben wir jetzt ein ganz, ganz wichtiges Beispiel von dem, was auf uns zukommt. Nun in dieser Stufe der Vielgötterei sitzt einfach voraus, die Stämme vereinigen sich dadurch, dass sie die Götter, die Totemtiere zunächst einmal, des Nachbarstamms übernehmen. Die tauschen die Götter aus, es gibt nicht mehr ein Totemtier, sondern es gibt viele Götter. Jeder dieser Stämme hat seinen heiligen Ort, hat sein Totemtier und plötzlich schließen die sich zusammen und es entsteht eine ganze große Gruppe von Göttern. Gleichzeitig, und das habe ich jetzt auch schon gesagt, in den ältesten Darstellungen ägyptischer Tempeln und Grabmäler, das heißt, es gibt einen Tempel. Was ist ein Tempel? Eine ganz witzige Geschichte. Wir haben einige wunderschöne Dokumentationen noch, gerade aus dem Bereich der südamerikanischen Amazonas-Indianer, die noch voll im Totemismus drinnen gelebt haben um zu sehen, wie das Verhältnis eines totemistischen Menschen zu seinem Totemtier war. Auf der einen Seite ist es natürlich absolut total heilig. Also das kann so weit gehen, dass man es nicht einmal sehen darf. Man darf es auf jeden Fall nicht töten. Es gibt eine ganz eigenartige Spannung, wenn man dieses Totemtier sieht, zufällig irgendwo im Dschungel begegnet, zwischen totaler Freude, super, mein Gott ist da, und Panik pur, mein Gott wird mich jetzt gleich mit dem Blitz erschlagen. Diese ursprüngliche Spannung verwandelt sich jetzt und im Bereich der Vielgötterei gibt es eine einzige Emotion, pure Angst. Pure, totale Angst. Ab sofort soll die Gottheit nur noch beruhigt werden. Aller Gottesdienst in Tempeln, das macht sie zum Tempel, dient nur dazu, dass man die Gottheit davon abhält, das ganze Volk mit einer Seuche umzubringen oder mit einer Hungersnot, weil es nicht regnet, oder dass das eigene Heer am Schlachtfeld verliert und so weiter und so fort. Was für uns kaum vorstellbar ist, also für mich als evangelischen Pfarrer völlig unvorstellbar ist, die Gottesbeziehung besteht nur darin, dass man bloß die Gottheit nicht verärgert. Das ist die Idee. Das heißt, Glaube, das, was wir mit Glauben verbinden, gibt es in dieser Zeit der Vielgötterei einfach überhaupt nicht. Es geht um pure Angst. Es geht um pure Angst. Es wird aus allen möglichen Dingen, bei den Römern haben wir es sehr, sehr schön dokumentiert, dem Vogelflug, dem Eingeweide der Opfertiere, natürlich irgendwelchen Geschichten wie einem Donner und so weiter und so fort. Der Wille der Götter gelesen, und zwar in dem Sinn, ich hab einen Hass. Also die Gottheit, die einzige Aussage einer Gottheit besteht wirklich darin zu sagen, ich hab einen Hass. Also das ist jetzt einmal so. Und, also bezieht sich ganz stark auf die römische Kultur. Und deswegen muss jetzt alles für die Gottheit getan werden auf der einen Seite. Also ganz viel Opfer und ganz viele sehr komplizierte Geschichten. Das zweite ist, weil die Gottheit natürlich nun endgültig nur noch gefährlich ist, sperrt man sie ein. In der Tat ist der Tempel nichts anderes als ein Gefängnis für die Gottheit. Hinter den wunderschönen Säulen eines griechischen Tempels ist eine Mauer, und zwar eine Mauer ohne Fenster, mit einem ganz, ganz, ganz klaren Eingang, und dahinter steht die Gottheit. Nicht die Götterstatue, sondern das ist die Gottheit. Das heißt, die Gottheit steht da hinten ganz am End und schaut aus und sieht aber ganz wenig. Dieser Tempeleingang ist deswegen so winzig klein gehalten, aus dem ganz, ganz einfachen Grunde, damit man hinausschauend als Gottheit nichts sieht. Das heißt, da wird einem dauernd Blumen reingebracht und Opfertiere und irgendwelche Spiele zu Ehren der Gottheit und was weiß. Ich weiß, und alles, was die Gottheit jetzt sieht, ist, es ist alles super. Alle lieben mich, ich brauche mich nicht aufregen. Das erste Schriftzeichen, das es für Gottheit gibt, stammt aus dem Zweistromland im heutigen Irak, aus Sumerien, und zeigt schlicht und ergreifend einen Stern, das richtige Sternzeichen, so wie es Kinder zeichnen einfach, unter einem Kübel. Das ist Gottesdienst. Die Gottheit muss eingesperrt werden. Sie ist schlicht und ergreifend unendlich gefährlich. Um die Gottheit zu beruhigen, und das ist ganz, ganz wichtig, muss nun das Ritual eingehalten werden. Das Ritual entsteht nun zum ersten Mal als eine gottesdienstliche Geschichte, haben wir in den letzten Resten heute noch drinnen in der Liturgie eines Gottesdienstes, und die muss haargenau abgezogen werden. Haargenau. Luther ist vor seiner ersten Messe noch durchgeflippt, aus dem einfachen Grund, weil wenn er auch nur ein Wort falsch ausspricht, ist die Messe ungültig. War ein gutes Erlebnis dazu, dass er Reformator geworden ist und dann einen ganz anderen Blick vom Gottesdienst entwickelt hat. In der Tat, es darf sich absolut nichts ändern, es muss absolut alles perfekt ausgeführt werden, so weit, dass man nicht einmal mehr der Priester verstehen muss, was er überhaupt tut. Aus dem römischen Bereich wissen wir, dass in viele, viele Gottesdienste, Liturgien in den Tempeln in einem so uralten Latein gehalten worden sind, dass es niemand verstanden hat. War sicherlich kein Latein mehr, wurde also von Generation zu Generation weitergegeben, hat sich sicherlich natürlich nach dem System Stille Post unglaublich verändert, war nur noch ein sinnloses und vollkommen unverständliches Geplappere, aber das musste haargenau eingehalten werden. Ja, damit sind wir jetzt am Sprung zu den großen Weltreligionen. Die Frage, die ich Ihnen mitgeben möchte, ist, wie viel von diesem heidnischen Aberglauben lebt in uns? Der größte heidnische Aberglaube ist, die Gottheit ist böse. Der zweite ist, ich muss irgendwas tun, kann mir völlig sinnlos erscheinen, nur damit die Gottheit nicht böse wird. Überprüfen Sie das doch bitte mal in Ihrem eigenen Glauben, in Ihrer eigenen religiösen Praxis. Wenn Sie auf sowas stoßen, was in der Richtung ist, Beruhigung der Gottheit, damit es mich nicht erschlägt, dann wissen Sie eines mit 100%. Mit Christlichsein hat es vorgenau nichts zu tun. Es ist ein Rest aus der Zeit der Vielgötterei. Ja, unsere christliche Gottheit, da schlägt gar nicht. Okay? Das Prinzip des Christentums ist die Vergebung. Es gibt keine wie immer geartete Notwendigkeit, irgendeine religiöse Handlung zu vollziehen, um die Gottheit zu versöhnen. Es gibt keine Pflicht, irgendwelche Liturgien, irgendwelche Rituale zu vollziehen, bei denen es nur noch darum geht, dass das Ritual vollzogen wird, ohne dass man es versteht, ohne dass man was damit verbindet. Auch dies hat mit Christentum schlicht und ergreifend gar nichts zu tun. Heute in einer Woche geht's weiter in dieser Serie. Da werde ich mich dann beschäftigen mit einem Sonderfall der religiösen Entwicklung, nämlich mit den Religionen Indiens. Und der Frage nachgehen, was ist Karma, was ist eine Kaste und was ist Reinkarnation? Und heute wünsche ich euch einen wunderschönen, gesegneten Abend.